der junge 21-jährige Riese brüllte vor Freude, dass er sein elterliches Haus wiedersah. Er küsste die Freudentränen von dem bleichen Angesicht seiner Mutter, erpresste die errötende Marie fest an seine Brust und warf das kleine Gretchen hoch in die Luft, indem er es mit beiden Armen jubelnd wieder auffing. Nachdem Eduard seine Bagage von der Straße hereingeschleift und das Schloss die Türe mit einigen Faustschlägen und Fußtritten wieder befestigt hatte, warf er seinen Hut in die Ecke des Zimmers, riss die braune Velvetjacke von den Schultern und setzte sich mit offener Brust in weißen, flatternden Hemdsärmeln in die Mitte des Zimmers, indem er sein kleines Schwesterchen auf den Schoß setzte und den Kopf des zierlichen Kindes sanft an sein Herz drückte. Die gewaltige Rechte, die seit 14 Jahren den Hammer auf den Amboss gewettert hatte, überließ er der glückseligen Mutter, welche sich an ihrem Sohne nicht satt sehen konnte und mit sichtbarem Stolz ihren Erstling von oben bis unten musterte. Marie hatte indes das Feuer im Herd angeblasen, um ihrem Bruder noch ein kleines Abendessen zu bereiten. »Nonsens«, rief Eduard, »wenn du mir einen Gefallen tun willst, so hole mir aus der nächsten Schenke etwas Brandy und Brot und Käse. Wir wollen heute Abend noch herrlich leben. Ihr seht, ich bin ein kompletter Engländer geworden und mitgebracht habe ich euch auch etwas. Hier, liebe Mutter.« Da warf der lustige Bursche der Mutter ein Dutzend Souverän in den Schoß und wollte sich totlachen, als die alte Frau vor lauter Erstaunen über so großen Reichtum fast den Verstand verlor. »Ich kann euch versichern, dass ich in England tüchtig gearbeitet habe und ich lernte viel dabei. Die zwei letzten Jahre sind mir herumgegangen wie ein Tag. Ich wäre gern noch dort geblieben, aber ich sehnte mich nach euch zurück. Und da machte ich mich eines Morgens aus dem Staube, setzte mich auf einen Dampfer, fuhr hinüber und nun bin ich hier, goddamn. Und nun soll ein anderes Leben losgehen, das versichere ich dir, liebe Mutter. Du sollst die Hände jetzt in den Schoß legen und Marie soll nicht mehr in der Fabrik arbeiten und Gretchen soll mir in die Schule gehen und ich will für euch alle tätig sein und ich will schon genug verdienen.« »Es ging uns manchmal recht schlecht«, fuhr die Mutter fort, als der gesprächige Sohn sich nach manchem erkundigte, was in seiner Abwesenheit vorgefallen war. »Im vorigen Sommer war ich krank und habe seitdem nie recht mehr arbeiten können. In der Fabrik konnte ich nicht mehr bleiben, da jetzt andere Leute da sind, die alles besser als ich machen. Ich suchte daher hin und wieder ein paar Groschen zu erwerben und tue das auch noch heute. Marie hat eine gute Beschäftigung. Sie arbeitet noch immer in der Fabrik und muss die fertigen Zeugstücke nachsehen und andere leichte Sachen tun, die nicht mehr sehr anstrengen. Gretchen ist seit 2 Jahren in der Baumwollspinnerei. Ich habe mich lange dagegen gesträubt, aber...« »Armes Kind«, unterbrach Eduard seine Mutter und drückte das Schwesterchen fester an seine Brust. »So musst du auch schon arbeiten. Ach, man sieht es dir an. Wie klein und zart bist du geblieben. Deine Ärmchen sind so dünn und du bist so blass und so spitz in dem kleinen Gesichtchen. Und die Augen tun dir gewiss oft recht sehr weh, nicht wahr? Von dem verdammten Staub, der dir immer entgegenfliegt. Armes Schätzchen. Aber jetzt soll das auch aufhören. Du sollst die Spinnerei nie wieder betreten. Bei 1000 armen Kindern kann ich es nicht ändern, dass sie von den Fabrikanten ruiniert werden. Aber mein kleines Gretchen will ich davor bewahren. Liebes Engelchen, gib mir einen Kuss. Wir wollen uns recht lieb haben.« Das arme Kind wusste kaum, wovon die Rede war. Die Tränen kamen ihm plötzlich in die Augen. Es erschrak, weil der große Bruder plötzlich so ganz anders sprach, mit einer Stimme, die geradezu in das kleine Herz drang. »Und ich wette«, rief Eduard dann, indem er sich wieder zu seiner Mutter wandte, dass es in eurer Fabrik noch gerade so lumpig aussieht wie früher. Das ganze Haus ist ja von jeher ein ungesundes Loch gewesen, wo namentlich die Kinder in ein paar Jahren total ruiniert werden. Ich habe das immer gesagt und viele andere Arbeiter ebenfalls, aber es wird nichts geändert. Man lässt alles beim Alten. Der alte Herr Preis, das ist ein wahrer Teufel. Gott verdamm ihn. Pfui, Eduard, erwiderte Marie, die hinausgegangen war und für ihren Bruder das gewünschte Getränk geholt hatte. Schäme dich, so etwas zu sagen. Der Herr Preis tut für seine Arbeiter, was er kann. Das ist das Erste, was ich höre, liebe Marie. Da muss sich der alte Schuft sehr geändert haben. Vor 2 Jahren sah es noch so schlecht mit seiner ganzen Wirtschaft aus, dass ich bis auf den heutigen Tag nicht begreife, wie ich es früher so lange darin aushalten konnte. Ich kenne jetzt die englischen Fabriken und weiß genau, wie es darin aussieht. Wenn man diese mit der Bettelei des Herrn Preis vergleicht, dann steht einem wirklich der Verstand still. Nun, ich will aber sehen, ob ihr euch hier gebessert habt. Sagt mir zum Beispiel, ob das Zimmer verändert ist, in dem den Kindern die Trommeln 3 Hand hoch über dem Kopfe schweben, wo an gar kein Ventilieren zu denken ist, wo stets eine solche Hitze und ein solcher Staub herrscht, dass man ohnmächtig zu werden meint, wenn man von außen in dieses Loch hineintritt. Eduard wartete auf Antwort und Marie erklärte nach einigem Zaudern, dass das Zimmer gerade noch wie früher aussehe. »Well«, rief Eduard, »so fahre der Herr Preis zur Hölle. Und wie sieht es mit dem anderen Saale aus, wo der Maschinensatz so nah an der Wand steht, dass die Kinder, wenn sie passieren wollen, jedes Mal in Gefahr sind, von den Rädern ergriffen und unter die Decke geworfen zu werden?« Marie musste nochmals gestehen, dass auch hierin nichts geändert sei. »Well«, so hol ihn der Teufel. Aber Marie, wie kannst du den alten Preis auch nur einen Augenblick lang verteidigen wollen? Diesen alten Schurken, der durch den Schweiß von Tausenden groß und reich geworden ist und durch den Schweiß und das Blut zahlloser Unglücklicher, denen er das Mark aus den Knochen sog und die er dann barsch vor die Türe warf, unbekümmert darum, ob sich andere Leute ihrer annehmen würden oder nicht. Eduard schlug mit geballter Faust auf den Tisch und sah seine Schwester mit zornigen Augen an. Marie wagte nicht aufzuschauen. »Ich weiß recht gut«, fuhr der junge Mann fort, »dass unter den Fabrikanten der eine nicht viel besser als der andere ist. Es gibt manche unter ihnen, die für ihre Arbeiter sorgen wie ein gutes Pferd, für einen guten Hund. Das sind die Besten. Dann kommt eine Sorte, welche aus Furcht vor den Gesetzen nie zu einer offenbaren Schinderei der Arbeiter übergeht. Zu dieser Klasse gehören die meisten. Die dritte Gattung wird würdig durch den Herrn Preis vertreten, der alles tut, was er will, der mit Bürgermeistern und Polizeidienern stets auf dem besten Fuße lebt und in seinen 4 Wänden wirtschaften kann, wie es ihm beliebt. Wenn der alte Preis sich nicht sehr geändert hat, so ist er einer der größten Schurken unter der Sonne, ein Mensch, dem es einerlei ist, ob alles um ihn her zugrunde geht, sofern er nur Geld dabei verdient.«